Mit Jan Heine haben wir über Reifenherstellung gesprochen und darüber, wie aus ein paar Rohmaterialien so ein rundes, flexibles Ding wird. Das setzen wir unter Druck und können dann darauf herumrollen. Das Prinzip nennt sich Luftreifen und ist 1887 von John Dunlop in Schottland entwickelt worden.
Doch seitdem hat sich einiges getan in der Reifentechnik. Einen guten Überblick über die jüngsten Entwicklungen hat, wie immer, Jens Klötzer vom Tourmagazin, denn er beschäftigt sich seit über 10 Jahren unter anderem mit Reifentests und ist für diese Ausgabe des Antritts wieder mal hier zu uns ins Studio gekommen. Ich sag hallo, Jens.
Hallo.
Du hast im Vorgespräch uns schon verraten, kein anderes Bauteil würde den Charakter eines Fahrrades so bestimmen wie der Reifen. Warum ist das so und wieso meinst du das?
Der Reifen ist mein einziger Kontakt zum Untergrund und zur Straße und damit bestimmt er natürlich wesentlich mit, wie sich so ein Fahrrad fährt. Und für viele Fahrräder ist er das wesentliche Fahrwerk, also er federt, wobei Fahrräder dann ansonsten nicht mehr viel federt. Dann gibt er mir natürlich Halt und Grip in den Kurven, er muss gut rollen und hat auch Auswirkungen aufs Lenkverhalten und er spielt in ganz viele Eigenschaften vom Fahrrad mit rein und deswegen ist er so wichtig.
Was hat sich denn in den letzten Jahren auf dem Reifenmarkt getan? Welche Entwicklung siehst du da?
Also ich glaube, die wichtigste Entwicklung ist, dass der Reifenmarkt so mit dieser Diversifizierung im Fahrradbereich standhält. Also es gibt immer mehr Fahrradkategorien und ganz schnell gibt es für jede Kategorie einen extra Reifen und dann für diese Kategorie auch wieder unterschiedlich abgestimmte Reifen. Also die Auswahl ist heute so groß wie nie. Das war vorher nicht so. Ansonsten wird natürlich an den Stellschrauben geschraubt. Also Rennradreifen werden schneller, Alltagsreifen werden pannensicherer. Das, was man eigentlich schon immer versucht zu erreichen, wird noch weitergetrieben und da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
Jetzt kennen wir dich als durchaus kritischen Beobachter der Szene. Ist das alles sinnvoll, was da so entwickelt wird? Oder sagst du, naja, manches muss auch nicht sein?
Ja, ich bin ja sonst immer sehr kritisch, aber bei Reifen ist mir jetzt eigentlich noch kein Produkt oder Eigenschaft begegnet, wo ich sagen würde, das macht überhaupt keinen Sinn. Also ein Beispiel ist, es gibt jetzt zum Beispiel extra Reifen für Elektrorennräder oder auch für E-Bikes, wo man sich erstmal vielleicht die Frage stellen könnte, wozu braucht jetzt ein E-Bike einen besonderen Reifen? Wenn man sich dann mal mit den Entwicklern unterhält, die sagen, ja, die sind pannensicherer, weil das Wechseln sehr schwierig ist. Es kommt auf das letzte Quäntchen Rollwiderstand nicht an und dann werden die eben anders abgemischt als andere Reifen und ja, das ist logisch.
Das heißt, eigentlich bist du ein Befürworter dieser Vielfalt.
Absolut. Also jeder soll beim Reifen sein Optimalprodukt finden und da ist eine Vielfalt gut, klar.
Was hältst du denn von dem Trend, immer breitere Reifen zu verbauen, der an vielen Rädern zu beobachten ist?
Ja, vor allen Dingen an Sporträdern, Rennrädern und Mountainbikes ist eine gute Entwicklung, weil breite Reifen Vorteile haben. Also sie bieten mehr Halt in Kurven, sie sind bequemer, weil man sie mit weniger Luftdruck fahren kann, können sie besser federn. Und das ist auch eine Folge dessen, dass die Dinger immer leichter geworden sind. Also je breiter, desto schwerer werden die natürlich. Irgendwann gibt es so einen Sweet Spot, wo man sagt, nee, das ist mir jetzt zu schwer. Aber dadurch, dass die Konstruktionen immer leichter bauen, kann man dann auch breitere Reifen verbauen.
Hast du das immer so gesehen oder gab es gewisse, sage ich mal, Untersuchungen, die du angestellt hast, wo sich dann das bei dir auch durchgesetzt hat? Also so ein Erkenntnisprozess?
Ja, natürlich ist das ein Erkenntnisprozess, weil oft geht es da um Nuancen. Also gerade beim Rennrad war man früher der Meinung, je schmaler, je besser. Also die schneiden sich besser durch die Luft und wir pumpen die Knüppel hart auf, damit sie gut rollen. Irgendwann hat man dann mit verfeinerten Messmethoden einfach mitgekriegt, dass breitere Reifen doch ein bisschen besser rollen und dass sich der Sweet Spot ein bisschen in die breitere Richtung verschiebt.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass im Sportbereich da viel entwickelt wird. Täuscht der Eindruck, dass so beim klassischen Alltagsrad da relativ wenig passiert in den letzten Jahren?
Ich glaube, der täuscht. Es ist schon so, dass viele Entwicklungen, die erstmal im Sportbereich ankommen und teuer sind, dann irgendwann auch an Alltagsprodukte weitergereicht werden. Und ich glaube, was auch ein Grund für den Eindruck ist, ist, dass sich da kaum jemand drum kümmert. Also sowas wird nicht gemessen. So, da werden keine großen Versuche angestellt. Das sind ja auch relativ preiswerte Produkte. Aber gerade beim Pannenschutz hat sich viel getan und ich bin sicher, dass auch die Gummimischungen da weitergereicht werden.
Nun sitzt du da in einer großen Redaktion und zwar nicht nur von Tour, sondern es sind ja auch noch die Kollegen verschiedener anderer Magazine mit dabei. Wäre doch mal was für die Kollegen von MyBike, da wirklich mal nachzumessen, oder?
Sicher, ist eine Kostenfrage.
Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin, der nicht nur Rahmensets und irgendwelche Komponenten und Schaltungen und Bremsen vermisst, sondern sich auch immer wieder mit Reifen auseinandersetzt. Und deswegen sprechen wir natürlich wie immer eigentlich noch weiter mit ihm im Podcast-Teil dieses Gesprächs. Wenn ich nun so einen schicken Reifen habe, der ja, wie du gesagt hast, vor allen Dingen im Sportbereich sich immer weiter entwickelt hat oder entwickelt wurde, was kann ich eigentlich alles falsch machen mit so einem Reifen, wenn ich den auf mein Rad baue?
Ja, man kann wahnsinnig viel falsch machen. Also das geht damit los, dass der Reifen zur Felge passen muss. Also Felgendurchmesser und Felgenbreite sollten auf den Reifen abgestimmt werden. Es gibt da Tabellen, was da alles zueinander passt. Das ist das eine. Und das andere ist der Luftdruck. Also wenn ich zu viel reinmache, ist es viel zu hart und der Reifen fängt an zu springen und fährt sich nicht gut. Zu wenig beschädigt mir den Reifen auch und ich habe Durchschläge.
Jetzt hat Jan Heine in dem Gespräch vorhin auch schon erzählt, dass das Profil sehr wichtig ist, dass Sie so ein eigenes Profil haben oder sagen wir mal ein eher klassisches Profil. Wie wichtig ist denn dieses Profil? Das frage ich mich ja immer noch.
Also auf der Straße spielt das Profil meines Erachtens nach keine Rolle. Wir haben da weder Aquaplaning noch irgendwie solche Verhältnisse, dass wir uns um die Haftung Sorgen machen müssen. Im Gelände wird es wichtig. Sobald es irgendwie loser Untergrund ist, spielt das Profil eine wesentliche Rolle, wie sich der Reifen fährt und vor allen Dingen, welchen Grip er hat.
Okay, und wenn es da so eine wichtige Rolle spielt, kannst du da noch ein Stück näher drauf eingehen? Also wenn es so wichtig ist, wie muss es gemacht sein, so ein Profil?
Das kommt total auf den Untergrund drauf an, auf dem man fährt. Also bei den Mountainbike-Reifen gibt es unzählige verschiedene Profilarten, Formen, Ausprägungen, Dimensionen und die sind eben alle auf bestimmten Untergrund abgestimmt. Also in trockenen brauche ich zum Beispiel ein relativ feines Profil mit kleinen Stollen, die würden sich aber im Nassen mit Schlamm sofort total zusetzen und man käme nicht weiter. Und je schlammiger der Untergrund wird, desto gröber und desto weiter auseinander wird es. Und da gibt es im Mountainbike-Bereich unzählige Abstufungen und da ist es auch so, genauso wie im Cyclocross, dass sich Rennfahrer, Wettkämpfer wirklich erst am Wettkampftag je nach Strecke für einen bestimmten Reifen entscheiden.
Da kommen wir noch zu einem anderen Aspekt zurück sozusagen aus dem Gespräch mit Jan Heine. Wir haben ja da auch über Reifenherstellung gesprochen und ein ganz wichtiger Bestandteil ist ja die Gummimischung. Auch das war da ein Thema und ein Aspekt. Wie wird denn die eigentlich hergestellt und wie sauber ist die?
Die wird angemischt, da ist viel Naturkautschuk drin, dazu kommt ein wesentlicher Anteil Ruß, deswegen sind die meisten Reifen schwarz und ansonsten ja noch viele Bestandteile, die dann Betriebsgeheimnisse der Hersteller sind. Silikon ist da drin und besonders sauber ist es nicht, muss man wirklich sagen. Also gerade der Kautschuk, der wird auf großen Plantagen gewonnen, was nicht besonders nachhaltig ist. Da werden große Urwaldflächen abgeholzt dafür und um das anzubauen und der Bedarf ist riesig an Kautschuk und für Reifen.
Das heißt, so einen richtigen Öko-Reifen gibt es eigentlich noch nicht?
Es gibt Ansätze dafür. Also jetzt gerade in der aktuellen Diskussion kümmern sich da auch die Reifenhersteller drum. Continental hat jetzt beispielsweise so ein Pilotprojekt angefangen. Die versuchen, Kautschuk aus Löwenzahn zu gewinnen oder versuchen nicht nur, sie tun es und bauen in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern Löwenzahn an. Und da gibt es sogar schon das erste käufliche Produkt, das man sich aufs Fahrrad ziehen kann.
Was ist das dann für ein Reifen? Also ist das ein City-Reifen?
Das ist ein City-Reifen. Man könnte ihn aber auch auf dem Rennrad fahren mit 35 mm, wenn er durchpasst. Das ist ein profilloser 28 Zoll Trekking-Reifen.
So, jetzt habe ich den Reifen, egal ob aus Löwenzahn oder Kautschuk, auf meinem Rad in zweifacher Ausführung. Jetzt fahre ich den eine Weile. Wann ist er denn reif für den Wechsel und wie entsorge ich den richtig?
Ja, reif für den Wechsel, da muss man ein bisschen gucken. Es gibt auf vielen Reifen gibt es so Verschleißmarken. Das sind so Löcher auf der Lauffläche, wo man sich im ersten Moment denken könnte, das sei ein Produktionsfehler, aber die sind Absicht, weil wenn die weg sind, ist der Reifen abgenutzt, dann ist die Lauffläche runtergefahren. Ansonsten, wenn es die nicht gibt, ist es schwer zu sagen. Also sobald ich irgendwie auffällig viele Pannen und Platten habe, würde ich den dann austauschen. Spätestens, wenn sich irgendwie die Oberfläche ändert. Das heißt, wenn die Karkasse durchkommt, dann ist er definitiv durch.
Das heißt, es gibt aber keine richtig gute Faustregel oder so, wo man jetzt erkennt, der Reifen muss runter.
Nee, eine Faustregel, sowas wie jetzt eine Mindestdicke oder sowas, könnte ich jetzt auch nicht angeben, weil zum Beispiel Rennreifen ja per se schon wahnsinnig dünn sind und auch die Pannenschutzlagen sich da unterscheiden und die Aufbauten, das ist wirklich nicht so leicht zu sagen.
Jetzt habe ich noch zwei kurze Fragen und ich versuche, die zu kombinieren. Erstens, wo tue ich den abgefahrenen Reifen hin? Tue ich den in den Hausmüll oder was mache ich damit? Und zweitens, wo ist der ganze Gummi hin, der da drauf war?
Also erstens, den Reifen bitte nicht in den Hausmüll werfen und nicht in die gelbe Tonne, sondern der muss irgendwie professionell entsorgt werden. Ich kann ihn definitiv beim Händler abgeben. Sie nehmen die zurück und führen sie dann entsprechend der Verwertung zu, schicken sie meistens an die Hersteller zurück oder in den Schadstoffeimer. Also es gibt, weiß nicht, wie das woanders ist, in Sachsen gibt es dieses Schadstoffmobil, das da so rumfährt, wo man so Farben, Lacke und so ein Zeug abgeben kann und da würde ich eben auch meine Reifen abgeben. Der Abrieb, ja, das ist wie beim Auto oder wie beim Bremsen oder so, das ist Feinstaub, der sich in der Umwelt verteilt, aber nicht so viel wie beim Auto.
Das sagt Jens Klötzer. Wir haben gesprochen über Reifen, wie sie hergestellt werden, warum sie bisher auch nicht besonders nachhaltig sind und ja, wie man überhaupt wissen kann, wann der Reifen beispielsweise gewechselt werden muss. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Einsichten und Details an Jens.
Danke euch.